Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen, in Klammern verspäteten Podcast-Folge hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge. Der ein oder andere Hörer wird sich gewundert haben, dass vor knapp 14 Tagen keine Folge von uns rausgekommen ist. Wie es der Johann schon letzte Woche in Hast du schon gehört angesprochen hat, ich war bei meinem Arbeitgeber ein bisschen eingespannt. Ich musste meine Emergency-Lizenz für den A320 erneuern. Die war ein bisschen eingestaubt. Da müssen wir immer mal wieder ein bisschen Emergency machen. Am folgenden Tag musste ich meine Erste-Hilfe-Lizenz wieder aufpolieren. Da war nämlich auch so ein bisschen Staub angefallen. Und zu guter Letzt müssen wir aufgrund der gesetzlichen Vorgaben einmal im Jahr zweitägig Emergency CRM machen. Und das alles kam natürlich dann prompt mit einer Aufnahme für eine neue Podcast-Folge zusammen und aus dem Grunde mussten wir euch da draußen schändlichst vernachlässigen. Dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle bei euch, es tut mir wahnsinnig leid. Wir sind weiterhin leider nur zu zweit im Podcast und müssen uns da immer so ein bisschen die Bälle zuwerfen. Johann hatte auch viel zu tun, der hat die Prüfung bestanden, der darf jetzt endlich alleine fliegen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Johann. Many happy landings für dein kommendes Piloten- und Fliegerleben. Ich freue mich, ich darf jetzt endlich mal bei dir vorne rechts sitzen und ein bisschen auf dem Funkknopf rumdrücken. Das wird total witzig. So, liebe Leute, jetzt aber erstmal hier in Medias Res reingesprungen. Wir machen heute ein bisschen Flugvorbereitung. Wir sind angesprochen worden von Luftfahrtenthusiasten. Leute, die mit der Luftfahrt, mit der Fliegerei gar nicht mal so sehr in Kontakt sind, die aber einfach mal gesagt haben, sagte mal, wie geht ihr eigentlich an so einen Flug ran? Wie plant ihr sowas? Wenn ihr zum Beispiel nach Italien fliegt, wie wird das bei euch gemacht? Und da haben wir uns gesagt, okay, alles klar, dann machen wir heute mal das Thema Flugvorbereitung. Also die ganz alten, erfahrenen Hasen, die werden jetzt nur mit einem Drittelohr zuhören oder die drücken jetzt auf den Podcast-Player auf Stopp und warten jetzt auf die nächste Folge. Das kann uns natürlich jetzt passieren. Und für den ein oder anderen scheint Neuanfänger, naja, vielleicht ist irgendwas dabei, dass ihr mitnehmen wollt. Wir haben nämlich uns zusammengesetzt, haben die Köpfe zusammengesteckt, der Johann und meine Wenigkeit. Und haben nochmal auch überlegt, welche Apps gibt's, die man nutzen kann. Also für die Scheininhaber, vielleicht ist da ja noch was dabei, was ihr mitnehmen könnt oder wollt. Und wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, wie man so einen Flug von A bis Z durchplant. Der Johann und ich, wir wollen nach Leutkirch fliegen, weil wir mit unserer Hörerreisegruppe einfach mal nach Italien wollen. So, wie geht das Ganze los? Also natürlich mit einer gründlichen Planung. Es gibt nämlich einiges für uns zu beachten. Jeder Flug, den wir Sichtflieger da draußen planen, geht mit einer soliden Vorbereitung einher. Und das ist bei uns persönlich keine Routine, sondern das ist essentiell einfach für die Sicherheit und für den reibungslosen Flugablauf einfach wichtig, denn wir müssen uns erste Gedanken über unsere Routenplanung machen. Wir nehmen uns also unseren Startpunkt Stade und nehmen uns unseren Endpunkt Leutkirch und schauen einfach mal auf der Karte nach, wie wir fliegen wollen, wie wir fliegen können und wie wir fliegen dürfen. Und beim Können und Möchten und Dürfen gibt es auch immer wieder Alternativrouten bzw. Alternativen, die wir einfach im Kopf haben müssen, weil wir einen Plan B und C dabei haben müssen, weil es einfach auch unvorhergesehene Ereignisse eintreten können, dass wir darauf einfach mit Sicherheit reagieren können.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Also sprich die Ausweichmöglichkeiten. Ja, was gehört denn jetzt aber eigentlich zu einer Flugbereitung dazu? Naja, als allererstes, wir Sichtflieger müssen erstmal ins Wetter reinschauen. Das ist total wichtig. Also wir machen ein Wetterbriefing, wir führen eine Routenplanung durch, dann berechnen wir unseren Kraftstoff, unsere Masse und unseren Schwerpunkt. Denn je mehr Podcast-Mitflieger in so ein Flugzeug reinkommen und je mehr Sprit da reinkommt, desto schwerer wird der Flieger und irgendwann macht der dicke Backen und große Augen und dann kann der gar nicht mehr starten. Dann müssen wir eine Start- und Landestreckenberechnung durchführen. Wir müssen unsere NOTAMs abfragen und natürlich ganz klar, wir müssen uns mit den Luftverkehrsregeln auf unserer Strecke ganz genau auseinandersetzen, damit wir immer wissen, welchen Luftraum dürfen wir nutzen, welchen dürfen wir gar nicht nutzen und für welche Lufträume brauchen wir eine Freigabe. Ja, ich spreche da vom Luftraum Charlie und natürlich auch von CTRs. So, warum gehe ich jetzt so dezidiert auf diese Luftverkehrsregeln ein? Na klar, wir müssen die kennen. Das ist natürlich auch Bestandteil unserer Prüfung, die wir da ablegen im theoretischen Teil. Aber es sind nicht nur Empfehlungen, sondern die sind gesetzlich vorgeschrieben und zwar bei Sierra 2010 Bravo. Und da heißt es, ich zitiere jetzt mal einigermaßen sinngemäß, nicht wortwörtlich: Vor Beginn eines Fluges hat sich der verantwortliche Pilot eines Luftfahrzeugs mit allen verfügbaren Informationen, die für den beabsichtigten Flugbetrieb von Belang sind, vertraut zu machen. Zitat Ende. Also, wir müssen genau wissen, wo geht's lang und wir müssen diese Verkehrsregeln einfach beachten und kennen. Aber es gehört natürlich nicht nur die Schreibtischarbeit dazu. Nein, wenn diese ganze Schreibtischarbeit, diese ganze Planung fertig ist, dann muss man natürlich auch sein Flugzeug vorher durchprüfen. Die glücklichen Pilotinnen und Piloten da draußen, die ein eigenes Flugzeug besitzen, die wissen, wann sie ihre letzte harte Landung gemacht haben und ob ihnen vielleicht ein Reifen oder sogar ein Propeller am Flugzeug fehlen. Bei den Charterern und bei den Vereinsfliegern ist das dann eben ein bisschen anders. Die müssen dann eben ihr Flugzeug vor dem Flug genau prüfen, die müssen das checken und die müssen natürlich auch in die Papiere reingucken. Ist da eventuell was kaputt? Muss da mal was zur Maintenance? Ist da irgendwo ein Radlocker, eine Schraube fehlt, die festgedreht werden muss oder? Also, ihr merkt, technisch muss der Flieger einwandfrei sauber dastehen. Sind die Kontrollen gemacht? 50-Stunden-Kontrolle? 25 und auch die 100er hat der Flieger Jahresnachprüfung gehabt. All diese Sachen sind wichtig. Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Flugzeug wird von mehreren Personen geflogen. Da ist es natürlich wichtig, dass man auch die Lufttüchtigkeitszulassung und die Lufttüchtigkeitspapiere des Fliegers dabei hat. Denn wenn man irgendwo an einem Platz steht und da kommt ein Behördenvertreter auf einen zu und sagt, zeigen Sie mir dies und zeigen Sie mir mal jenes. Und man sagt, oh, das habe ich aus Weight and Balance Gründen heute mal ausnahmsweise nicht dabei. Dann gucken die einen immer etwas schief und schäl an und das kann dann immer zu unangenehmen Fragen führen und dann muss man die Papiere nachträglich vorlegen und das kann halt auch mal Ärger geben. Es kann, es muss nicht. Aber haben ist halt immer besser als brauchen. Das dazu, jetzt steigen wir mal ein mit dem Wetter. Dein Freund oder dein Feind? Ja, so oder so kann man das sehen. Bei uns Sichtfliegern, klar, ist das Wetter natürlich das A und O. Sturm, Regen, Hagel, Schneefall, das sind immer so die Attribute, die Sichtverhältnisse, bei denen wir sagen, ah, heute bleiben wir mal am Boden. Das wird nichts. Ja, diese kleinen Auswirkungen, die können bei uns in der Sichtfliegerei große Auswirkungen haben. Ich erinnere mich zurück an unser Interview mit Charlie bezüglich des Bergfliegens. Als Charlie sagte, wenn ich in das eine Tal reinschaue und ich habe einen bestimmten Wert und ich schaue auf der anderen Seite auf meinen bestimmten Luftdruckwert und da sind 3 oder 4 Millibar Unterschied, dann fliege ich an diesem Tage nicht durch dieses Tal, denn ich weiß, da wird mit dem Wetter viel passieren. Und genauso ist das bei uns. Diese Wetterdaten genau zu studieren, das ist wichtig und sind wir ehrlich, es gibt da draußen eine Vielzahl von Apps, die uns helfen, Wetterentscheidungen, Routenplanung aufzustellen. Ich denke an Windy, Sky Demon ist auch dabei, die haben auch Wetter dabei. Wir haben PCMET vom Deutschen Wetterdienst. Wir können uns eine telefonische Wetterflugberatung einholen. Wir können uns in Vorflight, können wir uns das Wetter ziehen. Also es gibt eine Unmenge an Apps und Informationen da draußen, dass man sich schlau machen kann. Das aber den einen oder anderen auch vielleicht ein bisschen überlädt, weil jedes Wetter rechnet ein bisschen anders. Es sind überall andere Wetterdaten, die zugrunde liegen und dementsprechend fallen die Entscheidungen dann bei der einen oder anderen App dann irgendwie komplett anders aus. Deswegen, ja, einige zu haben ist okay, ein bisschen zu vergleichen sollte man auch. Aber am Schluss sollte man sich vielleicht so auf seine 2, 3, 4 Apps festlegen, die man dann da benutzt. Und mit denen dann arbeiten. Letztendlich, mein alter Fluglehrer hat es immer zu mir gesagt, wir müssen uns am Ende das Wetter einfach erfliegen. Naja, und wenn es dann irgendwie mal gar nicht geht, dann ist es halt gut, wenn man dann eben den Plan B und den Plan C dann eben in der Tasche hat. Und dann um den einen CB eben schön fröhlich pfeifend herumfliegen kann. Was natürlich bei uns in der Sichtfliegerei auch immer ein Riesending ist bei Sichtverhältnissen, ist natürlich aber auch der Wind. Der Wind ist natürlich wichtig. Kommt er von vorne, brauchen wir natürlich mehr Sprit, weil wir auch mehr Zeit einplanen müssen. Pustet er uns von hinten nach vorne entlang, dann wird das Ganze schneller gehen und zügiger. Und dementsprechend werden wir auch weniger Sprit brauchen. Und das ist dann auch wieder das nächste Thema, dass wir dann eben unsere Weight and Balance, unser Tank richtig ausrechnen, dass da alles passt. Wind ist natürlich aber auch bei Start und Landung bei uns ein ganz großes Ding, denn es stellt uns vor Herausforderungen, wenn wir zum Beispiel Seitenwind haben, wenn der Wind gusty von der Seite kommt, also in Böen, da muss man dann eben auch dementsprechend gewappnet sein. Das ist bei Start und bei Landung bei uns Sichtfliegern natürlich auch immer ein Riesending. Und wir werden sicherlich auch nochmal die ein oder andere Sendung zu starken Seitenwinden machen, wie man sich bei Start und Landung da verhält. Da geht es dann auch wieder ums Dreibeinflugzeug, ums Spornradflugzeug und um den Hochdecker und natürlich auch um den Tiefdecker. Gerade eben hatte ich es schon angesprochen, egal ob die Sonne scheint oder auch ein bisschen Wölkchen am Himmel rumhuschen, das Einholen von aktuellen Wetterinformationen ist Pflicht, sobald uns der Flug über den Platz, über die Platzrunde hinaus begleitet oder auch durchgeführt wird. Das ist auch in der Sierra festgelegt. Ich habe es angesprochen, der Deutsche Wetterdienst hat PCMET. Wir können das Self-Briefing-Portal von flugwetter.de nutzen. Da sind GAFORs drin, Metas, TAF, Radar, Satellitenbilder und wie eben auch schon angesprochen, wir können uns natürlich auch mit einem echten Meteorologen telefonisch in Verbindung setzen, weil wenn wir mal gar nicht mehr weiterkommen mit unserem Wetter, dann rufen wir da einfach an und sagen, du pass mal auf, ich möchte von da nach da fliegen. Ich habe das und das bisher schon auf dem Wettersatellitenbild gesehen. Wie siehst du das denn? Hilf mir doch mal bitte. Kleiner Tipp an dieser Stelle von uns, diese Ausdrucke von Wetterdaten, nehmt die doch einfach mit, druckt sie euch aus, ihr habt dann ein bisschen Papier dabei. Ja, okay, aber es kann euch unterwegs vielleicht bei der Entscheidung helfen, gerade wenn man vielleicht umkehren muss oder auch eine Ausweichlandung machen muss, dass man auch nachweisen kann, hier, hallo, ich habe meine Flugvorbereitung ordentlich durchgeführt. Ich habe es sogar dabei. Zu dem Zeitpunkt, als ich das Ganze geplant habe, hat das Wetter so ausgesehen und dann auf einmal hat sich das Wetter entschieden, sich doch komplett zickig zu verhalten. Also meine Schuld ist es nicht. Vielleicht nochmal schnell die Apps. AeroWeather, ja, das ist etwas, was ich benutze. Gibt es in der kostenlosen Version, in der FO-Version und in der Captains-Version. Kann man sehr, sehr gut mitarbeiten. Sind tolle Bilder drin. Könnt ihr euch mal runterladen, mal anschauen. Hilft. Windy. Das ist eine großartige App, da habt ihr alle Darstellungen, die ihr braucht. Runway Map hatte ich auch schon angesprochen. Stöbert doch einfach mal so ein bisschen im App Store oder auch im Google Play Store so ein bisschen rum, was euch da gefällt, womit ihr gut arbeitet, was man so benutzen kann. Die Flugstrecke, ja, die optimale Route wählen. Naja, klar, also der ein oder andere, der jetzt vielleicht mit der Fliegerei nicht so viel zu tun hat, der würde jetzt sagen, naja, das ist dann einfach von A nach B irgendwie so die kürzeste Verbindung. Nein, nicht bei uns Sichtfliegern. Nein, nein, nein. Bei uns Sichtfliegern führt der Weg nach Hamburg meistens über München und im allerbesten Fall über Rom. Und wenn wir dann auch noch ein bisschen Sprit im Tank haben, dann würden wir uns sogar noch überlegen, ob wir vielleicht nicht sogar über Danzig nach Hamburg fliegen würden. Einfach nur, weil der Weg das Ziel ist. Aber auch hier gilt, wenn wir von Stade nach Hamburg über München und Danzig fliegen, dass wir natürlich eben das Wetter auf der Route ganz genau im Blick haben müssen, müssen uns dann unsere Wetterphänomene angucken, haben wir da irgendwas und dann kommen natürlich auch wieder die gesperrten Lufträume dazu, beziehungsweise auch die Flugverkehrsdichte. Manchmal kommt man ja an dem einen oder anderen Verkehrsflughafen vorbei, der auch gut frequentiert ist und dementsprechend kann da auch einiges los sein. Ja, und damit sind wir quasi schon schleichend ganz leise in den Bereich Navigation reingehopst und die Piloten heutzutage schnappen sich ihr iPad, nehmen sich ihren Rechner, machen dann einmal ganz kurz SkyDeam auf und sagen dann von da nach da bitte und dann zieht SkyDeam erstmal einen Strich. Das ist natürlich total toll, denn der gemeine Flugschüler von damals und auch noch von heute, der setzt sich erstmal an seine ICAO-Karte 1 zu 500.000 und dann wird erstmal ein Strich in der Karte gemacht. Und dann kann man erstmal sehen, was da überhaupt so alles auf dem Weg dahin im Weg ist und steht. Lufträume, CTRs und Flugbeschränkungsgebiete und irgendwelche Restricted Areas und Forbidden Areas und hast du nicht gesehen und dies und jenes und tralala. So, und wenn man das dann alles hat und man hat dann so seinen schönen Zickzack-Kurs auf der Karte geplant, dann bleiben dann eben noch so diese Faktoren übrig wie Höhenwinde, Treibstoffverbrauch, Notlandemöglichkeiten und wo fliegen wir denn jetzt überhaupt, damit wir irgendwie vielleicht das schönste Wetter haben, die besten Luftströmungen einfach haben und nicht so viel Sprit verbrauchen, wie es momentan im POH angegeben ist. Und damit sind wir dann auch schon bei den Navigationen und bei den Lufträumen angekommen. Und auch hier kommt wieder dann die, ja, ich nenne sie mal die Fliegerbibel. die kommt dann hier wieder ins Spiel, SERA, denn Kenntnisse der Lufträume, Verfahren und Flugregeln sind verpflichtend, Kontrollzonen. Für uns hier in Europa ist es der Luftraum C und D sind zu beachten. Flugbeschränkungsgebiete, da sollte man auch nicht gerade irgendwie fröhlich pfeifend reinknallen. Das kann Stress mit dem ein oder anderen FIS-Experten, FIS-Lotsen oder mit dem ATCler geben. All das sind Dinge, die man bei der Routenplanung beachten muss. Ja, und bei dieser Gelegenheit einfach mal die Frage in den Äther, was tun, wenn man jetzt eine Freigabe zum Beispiel nicht bekommt? Alternative Routen sollte man natürlich immer dabei haben und darauf gefasst sein, dass der Controller sagt, heute mal bitte nicht bei Charlie durch. Der Controller, der Kollege hat gesagt, da ist zu viel Anflugverkehr, da geht's heute leider nicht durch. Ja, okay, dann muss man eben ein bisschen außen rumfliegen. Anders ist das natürlich, wenn man die Fliegerseelsorge an Bord hat. Grüße gehen raus an Delta Arne. Wenn man den dabei hat und der kennt natürlich 100% seiner FIS-Kolleginnen und Kollegen, die legen dann immer bei ATC ein gutes Wort für einen ein und dann darf man auch bei Stuttgart mal schön durch Charlie durchfliegen. Das ist überhaupt kein Problem. Kommen wir mal zum Kraftstoff. Johann wird jetzt ein bisschen schmunzeln, wenn er das hören sollte, denn Johann und meine Wenigkeit, wir sind so die Freunde davon, lieber ein bisschen zu viel Sprit an Bord als zu wenig. Also will einfach damit sagen, der Johann und meine Wenigkeit, wir sind Freunde des Volltankens. Und da doch mal gleich die Frage wieder an euch, ist Volltanken eigentlich immer so schlau? Fragezeichen. Nein, Volltanken ist nicht immer schlau, denn wir haben unsere Werte aus unserem POH, wir berechnen unsere Spritverbrauch auf unserer Strecke von A nach B in der Höhe mit dem Motorsetting. Und wenn man jetzt vollgetankt hat, dann verfälscht einem das einfach so ein bisschen die Werte. Es verfälscht einem die Werte gerade hinsichtlich, wenn man so einen Lufttraktor wie wir eine Cessna 172 fliegen, denn die Tankanzeigen in einer 172er, die sind so zuverlässig wie... Es gibt sicherlich den ein oder anderen Flieger da draußen, der bessere Anzeigen hat, aber bei unseren Fliegern oder bei unserem Flieger, den wir fliegen, unsere Fox Hotel, da ist das immer ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, zurück zum Thema. Paragraph 29 der Luft-BO sagt ganz klar, Reserven müssen eingeplant werden. Und da gibt es natürlich auch wieder die festen Regeln, dass man sagt, 30 Minuten ist Minimum, 35 ist cool. Wenn du ein bisschen mehr auf dem Tank noch auf der Uhr hast, ist es natürlich perfekt, weil es einfach Sicherheit gibt, dass man nochmal zu einem anderen Alternate fliegen kann, als der, den man da im Flugplan hat. Hinzu kommen natürlich auch noch die Kraftstoffmengen für Rollen, für den Steigflug, eben gesagt für die Umwege und natürlich auch für die Ausweichplätze. Aber kann man denn eigentlich immer voll tanken? Naja, natürlich nicht. Also wenn ich jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt hier bei uns aus dem Fenster gucke und höre dann, dass wir 41,7 Grad gestern hatten an Außentemperaturen. Nein, das ist dann schon schwierig, dann voll zu tanken, beziehungsweise die Startrollstrecke wird sich um ein Vielfaches verlängern, weil je wärmer, desto weniger Luftdichte. Die Luft trägt einfach nicht so gut da draußen und man muss mit einer enorm großen oder größeren Rollstrecke rechnen. Also es bedeutet auch, wenn ihr mehrere Personen im Flugzeug habt, wir haben es ja eingangs schon angesprochen, wenn da so zwei erwachsene Leute wie Johann und meine Wenigkeit drin sitzen, doch unsere Cessna hat eine tolle Zuladung, gar keine Frage, aber selbst wenn jetzt noch eine dritte Person dazu käme, die auch gut im Futter steht, dann muss man einfach sauber rechnen, damit man das MTOW einfach nicht überschreitet. Deswegen einfach mal ins Flughandbuch reingucken, Wegebericht rausziehen, Flugplatzinformationen ziehen und dann auch die ein oder andere App benutzen, die einem bei der Startrollstreckenberechnung helfen kann. Wir sind wieder mitten im Thema Beladung und Schwerpunkt. Ein überladener Flieger, der nicht richtig im Wasser in Anführungszeichen steht, einen falschen Schwerpunkt hat, ist ein absolutes No-Go. Seid in dieser Hinsicht ehrlich mit eurem Körpergewicht, wenn ihr der Meinung seid, okay, alles klar, einfach mal das nächste Mal eine Mahlzeit ausfallen lassen. Mir tut das auch gut. Seid ehrlich mit eurem Gepäck, denn es hat Auswirkungen auf das Flugverhalten, auf die Stabilität und wenn die nicht mehr gegeben ist während des Fluges, kann das ganz extrem drastische, wenn nicht sogar tödliche Folgen haben. Also Masse und Schwerpunkt müssen sauber berechnet sein. Es muss alles wirklich im Lot sein, wie man so schön sagt. Und mit dem Gepäck seid ehrlich. Lasst lieber eine Unterhose einmal zu Hause und Seid dafür aber sauber in euren Limits, dass alles passt. Viele Navigationssoftwares, ich denke natürlich gerade wieder an SkyDaemon, weil ich sie auch selber benutze, die haben diese elektronischen Berechnungen dabei. Es gibt natürlich noch weitere. Ganz spontan fällt mir jetzt gerade die App Geronimo ein. Da kann man verschiedenste Flugzeugmuster eingeben. Ihr seid völlig frei in der Wahl eures Musters, eurer Gewichte. Ihr könnt das alles eingeben. Dementsprechend rechnet die App euch das dann eben vor. Die gibt euch eine Startrollstrecke, die gibt euch eine Landerollstrecke, die gibt euch während des Fluges den Verbrauch vor. Ihr könnt Höhen wählen etc. pp. Wer den Link haben möchte zu dem, ich schaue das unten mal in die Shownotes rein. Wenn ihr Fragen zu diesen Apps habt oder zu dieser App, könnt ihr mir natürlich auch gerne nochmal schreiben, entweder auf Instagram oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Dann können wir uns da gerne mal kurz schließen. Das ist ein tolles Tool. Aber wie gesagt, die Navigations-Apps haben das ja heutzutage auch schon so ein bisschen dabei, gerade was so Beladung und Schwerpunkt angeht, dass man sieht, dass man hier im Weight and Balance genau drin ist. Womit wir zum Thema Start- und Landestrecken kommen. Ich persönlich bin immer ein Freund von Asphaltbahnen. Also kurze Bahnen, die finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde auch nasse Grasbahnen nicht toll. Ich finde hohe Dichtehöhe finde ich überhaupt nicht cool. Da muss man nämlich immer sehr großzügig rechnen und da sind wir dann wieder beim Thema, wenn man dann schon wieder zu dritt im Flugzeug sitzt und es ist warm und die Dichtehöhe ist dann irgendwie nicht so gegeben, wie man sie sich wünscht. Ja, dann ist meistens immer der Pick schon derjenige, der dann immer die Schweißperlen auf der Stirn hat. Also Start- und Landestreckenberechnung, das ist kein Hexenwerk, das lernt man in der Ausbildung, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es essentiell wichtig, es ist entscheidend, dass man sicher vom Boden wegkommt und dann eben auch schön über sein bekanntes Hindernis am Ende der Bahn drüber fliegen kann. Womit wir zum Flugdurchführungsplan kommen. In der Ausbildung haben wir es alle gelernt. Es gibt diese tollen Formulare von der DFS. Da kann man seinen Flugdurchführungsplan für seinen Sichtflug eintragen. Da trägt man sich dann alles ein, was wichtig ist, gerade mit den Zeiten. Zeiten sind ja essentiell wichtig in der Fliegerei, damit man die berechneten Daten eintragen kann, Kursverläufe, Wetterinformationen etc. pp. Das gehört da ja alles mit rein. Und dann ist man mit der Ausbildung fertig und dann fliegt der Block einmal zack in die Ecke rein, ist nie wieder gesehen. Oder dient maximal noch als Schmierpapiervorlage und alles wird nur noch digital gemacht. Ja, ich bin auch so ein Riesenfreund davon, gar keine Frage. Ich mache das auch gerne. Aber ab und an nehme ich mir dann tatsächlich doch auch nochmal ein Kärtchen raus und ich nehme mir den Flugdurchführungsplan raus und ich plane das alles nochmal ein bisschen, damit man einfach mal so ein bisschen im Thema bleibt, weil ganz ehrlich, je weiter der Prüfungsflug von einem wegrückt und man ist eigenverantwortlicher Pilot, desto mehr vergisst man. Und es gibt bei uns im Verein einen Fluglehrer, der sagt, Zitat, schlampig wird's von ganz alleine. Zitat Ende. Damit hat er auch recht. Will einfach sagen, wenn man so einen Flug plant und vorbereitet, dann sollte man all diese Dinge, die ich euch jetzt hier vorgetragen habe, auch tun, lesen, durchführen, prüfen und selbst zu Fuß auch einmal durchgerechnet haben. Ja, das dauert, das ist ganz klar, aber nichtsdestotrotz, man sitzt da mit seinem Arsch in diesem Flugzeug drin und man will ja nicht nur sicher starten, man möchte ja auch am Ende des Tages sicher zurückkommen und entspannt aussteigen und mit einem Lächeln auf dem Gesicht sein Landebier trinken. Dazu gehört auch, dass man die NOTAMs richtig liest, die Notifications to Airmen. Und da muss ich mich einmal ganz kräftig selber an Ohren ziehen und ich will euch auch verraten, warum. Ich war mit einem Hörer unterwegs, wir wollten nach Müritz Airpark fliegen. Das haben wir auch gemacht, ja. Aber der gute Fritz hat einfach die NOTAMs nicht gelesen, weil es war ja im Hinterkopf, Wetter ist sauber, Wetter ist gut, wir haben die Wettervorbereitung gemacht, wir haben die Flugroute geplant, wir sind ein bisschen durch die CDA von Hamburg geflogen und es war immer im Hinterkopf, naja, Müritz Airpark ist ein Verkehrslandeplatz. Klar sind die da und heute sind die erst recht da, weil da wird ja auch gebaut, da kann man seine Hangars kaufen und aufbauen und. Ja, und dann kamen wir dann dahin und dann haben wir uns angemeldet und dann ging niemand an den Funk und dann meinte ich dann zu meinem Mitflieger, du pass auf, wir rufen da vielleicht erstmal an, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, da ist irgendwas. Na und siehe da, ein Viertelmeilenrennen wurde gerade aufgebaut. Ja, und hätte der Fritz einfach mal in die NOTAMs reingeguckt und hätte die sauber gelesen, dann hätte er gewusst, dass er an diesem Tage eben nicht nach Müritz Airpark fliegen kann, weil da eben aufgebaut wird. Wir sind dann tief über den Platz einmal drüber, und haben uns dann entschieden, dass wir nach Stendal fliegen, um dann da einfach einen leckeren Pilotenteller zu uns zu nehmen. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Das war auch alles okay. Aber ihr seht, Notams lesen ist verpflichtend. Auch wenn man eine Strecke, die man vielleicht öfter fliegt, weil es die Hausstrecke ist, und man immer wieder gesagt bekommt, dass dieses eine VUA eben vielleicht momentan nicht in Service ist oder dies oder jenes ist, ist egal. Lest euch die Info durch. Ich habe das nicht schmerzlichst erfahren, aber ich habe es erfahren. Und es ist einfach nicht cool, wenn man dann auch gesagt bekommt, ja, habt ihr denn die Notams nicht gelesen? Ja, habe ich nicht. Ich gebe es zu. Ja, das ist einfach nicht cool. Kommen wir aber nochmal ganz schnell zurück zum Flugplan. Ist ein Flugplan Pflicht oder ist er Kür? In Deutschland gibt es wenige Ausnahmen, dass man einen Flugplan aufgeben muss. Man muss ihn aufgeben, wenn man einen VFR-Nachtflug durchführt oder bei Grenzübertritten. Da fällt mir gerade ganz spontan ein, wir sind letztes Jahr in 2024 nach Polen geflogen. Und jedes Mal, wenn man nach Polen fliegt und der Platz in einer Kontrollzone liegt, dann muss man einen Flugplan aufgeben. Also beim Flug in eine Kontrollzone in Polen und aus einer Kontrollzone raus, müssen Flugpläne aufgegeben werden. Natürlich kann man auch jederzeit freiwillig einen Flugplan aufgeben. Das gilt ja zur Unterstützung von Such- und Rettungsdiensten oder auch zur persönlichen Übung. Schnell noch die Beantwortung der Frage, die jetzt dem einen oder anderen vielleicht durch den Kopf geht. Wie gibt man denn überhaupt einen Flugplan auf? Das ist total einfach. Das kann man online machen über das AES-Portal der Deutschen Flugsicherung, DFS. Da kann man den eingeben, da legt man sich ein Konto an und dann gibt man sein Flugzeugmuster dazu an und dann plant man die Strecke. Und wenn das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt und dann da eben auch nochmal der AES-Mitarbeiter drüber geguckt hat und man bekommt keine Rückmeldung, dann darf man den Flug zu der angegebenen Zeit dann eben auch so antreten. Sollte man da vielleicht so einen kleinen Patzer eingebaut haben, dann sind die Kolleginnen und Kollegen auch immer so nett, rufen einen an und sagen, sie haben da gerade etwas geplant und das funktioniert aber so nicht. Ich schlage ihnen vor, sie machen das so und so. Ganz toll. Selbst erlebt, als wir eben nach Polen geflogen sind in 2024, da haben uns die Kollegen von AES großartig unterstützt. Viele Grüße gehen an dieser Stelle einmal an das AES-Portal oder an das Department raus. In Lang, ihr macht einen super Job. Vielen lieben Dank, liebe Damen und Herren. Wie könnt ihr ihn noch aufgeben? Ihr könnt ihn per Fax aufgeben. Ihr könnt das natürlich aber auch telefonisch machen. Und jetzt noch die ganz, ganz große Bitte. Leute, wenn ihr diesen Flug nicht durchführt mit dem Flugplan, also ihr habt den Flugplan aufgegeben und es ist euch jetzt was dazwischen gekommen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Haarspitzenkatarr, bitte nicht vergessen, macht den zu, storniert das bitte, weil das ist immer so mit Arbeit verbunden und dann müssen die auch erstmal rumtelefonieren. Macht's denen leichter, macht uns das Leben leichter, macht den Flugplan bitte zu. Das gilt auch, wenn ihr den Flugplan abgeflogen habt. Bitte einmal wieder zumachen. Sonst kriegen die nämlich Schweißperlen auf der Stirn. Die telefonieren natürlich erstmal mit euch, aber wenn die euch dann vielleicht nicht erreichen, dann rufen die am Platz an und das löst dann im schlimmsten Fall eine Rettungskette aus. Und das wäre nicht cool. Ja, und wenn ihr das dann alles gemacht habt, ihr habt auf alles geachtet, sei es am Schreibtisch, sei es am Flugzeug, ums Flugzeug drumherum, dann kann man einfach nur sagen, ja, guten Flug, many happy landings, genießt den Ausflug, genießt die Strecke. Bei uns Sichtfliegern ist der Weg das Ziel, unterwegs dann ein A oder O einzufangen, ist natürlich großartig und mit einer guten, sauberen Vorbereitung ist natürlich jeder Flug dann entspannt und natürlich auch sicher, was ja auch für die Mitflieger wichtig ist. Vielleicht noch ein ganz, ganz kleiner Hinweis an dieser Stelle, Flüge ins Ausland. Ich habe das ja eben schon angesprochen, unsere Hörerreise, die uns nach Polen geführt hat. Ihr wisst es, andere Länder, andere Regeln, andere Sitten. Da gibt es natürlich auch nationale Eigenheiten. Angefangen von Flugplatzverfahren bis natürlich auch zumindest zum Kartenlayout. Ja, also wenn ich jetzt gerade mal so an die Niederlande denke, die haben ein ganz anderes Kartenlayout als wir. Die Italiener auch und die Polen natürlich auch. Manchmal gibt es einen Flugleiter, manchmal gibt es keinen Flugleiter. In Tschechien ist das Fliegen eben ohne Flugleiter an der Tagesordnung. In Italien ist das auch an der Tagesordnung und dann zählt eben Eigenverantwortung auf der Funkfrequenz. Seid also bitte nicht maulfaul auf der Funkfrequenz, wenn ihr das Fliegen ohne Flugleiter habt. Wir haben es jetzt auch langsam in Deutschland. Bitte meldet euch da ordentlich mit den Positionen, wo ihr seid, wie ihr fliegt und. Noch ein ganz kleiner Hinweis, Sprache, Abkürzungen in Notams und Wetterdaten. Wenn in Deutschland kein Flugplan verlangt ist, dann ist es aber vielleicht im Zielland dann eben verpflichtend, dass man einen Flugplan aufgeben muss. Vielleicht sind auch die Verfahren, die man im Flugplan während des Fluges anwenden muss, ein bisschen anders. Also ganz kleiner Tipp, den wir jetzt erfahren haben, wenn ihr in Italien fliegt und ihr fliegt mit einem Flugplan, dann möchten die FIS-Experten, die FIS-Lotsen gerne die Zeit zwischen zwei Punkten wissen. Also wenn ihr das schon mal griffbereit habt, wenn ihr sagt, ich fliege jetzt von Punkt so und so zu Punkt so und so, dann wollen die die Zeit wissen, wann ihr an dem nächsten Punkt seid. Und wenn ihr diese Zeiten euch schon mal rausnehmt und das dann dem Controller schon mal sagen könnt, dann ist das schon mal viel wert, denn teilweise ist die Funkabdeckung in Italien teilweise schwierig. Haben wir ein Fazit von der heutigen Folge? Ja, ich glaube schon, oder? Gute Flugvorbereitung beginnt tatsächlich am Schreibtisch, so wie Chairflying. Vertrauen ist gut, Kontrolle und Planung sind besser. Elektronische Helfer, ja klar, aber sollen natürlich auch nicht so als Ersatz für das eigene Denken und das eigene Planen gesehen werden. SERA 2010b verpflichtet, schützt aber auch. Gute Flugvorbereitung, gleich entspannter Flug. In diesem Sinne wünsche ich euch eine mega tolle Carvox-Saison. Passt gut auf euch auf. Many happy landings. Bleibt gesund. Genießt die Pilotenteller in Deutschland, Europa, weltweit, wo ihr gerade unterwegs seid. Und wenn ihr Fragen habt, ja, dann haut die doch gerne mal bei Instagram raus. Gebt uns Feedback. Was sollen wir anders machen, besser machen? Wir freuen uns. Und in diesem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Folge.